Zehntes Kapitel. Ein paar Wochen sind vorbei und die Cornelia läuft nicht ein. Der Tribun war erst unbesorgt. Verspätungen kamen oftmals vor. Zu wenig Ruderer, ungünstiges Wetter und manches mehr verzögern leicht die Ausfahrt der Galeeren. Er hat Johannes deshalb nicht gestört. Einen Monat lang. In dieser Zeit hat der Seher viel geschrieben, mitunter öfters sinnend. Die Notiz ist lückenhaft, was sich durch das Wandern mit dem Herrn ergab. So eine Szene an dem Teich Bethseda, in Klammer Kapitel 5, und vor allem jene Rede, die so unverstanden blieb, in Klammer Kapitel 5, 28 bis 29. Im Beisein des Cornelius bespricht er es mit Nikodemus. Es ist in der fünften Woche nach dem Zusammensein im Turm. Schwer verständlich, sagt der Priester, nachdem Johannes diese Stelle vorgelesen hat. Leider konnte ich beim Herrn nicht immer sein. Ihr wisst, Kaiphas und Hannas wurde es verraten, wenn ich bei dem Meister war. Dann gab es ein Geschrei. Aber nun? Stets sprach der Herr vom Leben, von dem Ewigen, und ich erkannte, dass es keinen Tod, bloß ein Sterben gibt. Einen Weggang von der Welt, ohne Körper der Materie. Käme nun die Stunde, wo die in Gräbern liegenden dann zum ewigen Leben auferstehen würden, stimmt das Wort ewig nicht. Ewig bedeutet nicht bloß Zukunft, es ist seiend. Ich dachte auch darüber nach, sagt Johannes. Man sieht solche Worte Jesu zu sehr irdisch an. Dabei haben seine Worte einen großen Sinn. In den Gräbern liegen sind die Kleinen dieser Welt, die die Materie allein bedenken und somit herztot sind. Da steht des Menschengeist beinahe ganz zur Seite. Er hilft nur aus, dass nicht die Seele ganz verloren geht, weil sie sich nicht berühren lässt. Sie liegt daher wie in einem Grab und das meistens bis ins Jenseitsleben weit hinein. Sie vegetieren wie ein Wurm und da dauert es sehr lange, bis sie sich erwecken lassen, bis ihre Stunde kommt. Dass dies für jedes Abgeirrte gilt, sagt der Herr hier ganz konkret. Es kommt. Diese werden dann erst geistig auferstehen, bloß wenige schon auf dieser Welt. Hinzu kommt da die Lebenszeit, ehe solche Seelen Menschen werden, hier und anderwärts. Das bleibt sich gleich. Die für sie unendlich lange Zeit kann man im Sinnbild ewig nennen. Wie nun das auch hervorgehen werden, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens? Uns hatte es der Herr gedeutet, bis die Erkenntnis kam. Die Gutes tun gilt jenen, die ein hilfsbereites Wesen haben, was vom Glauben niemals abzuhängen braucht. Es gibt Völker, die vom einen Schöpfer noch nichts wissen, folglich auch nicht an ihn glauben können. Soll er sie verdammen? Sollen darum diese Menschen lang in einem Grabe ruhen? Nein. Bei diesen gilt allein das äußerliche Grab. Auch sprach der Herr, in einer Stunde, in der ihrigen, wo sich Geist und Seele von dem Leibe lösen. Die gehen dann gleich hervor, Treten ein ins Licht, sie werden sofort angenommen, selbst wenn sie in des Geistes Schule vieles nachzuholen haben. Nun noch jenes andere, was sich mit Gottes Güte schwer verbinden lässt, das ist, dass die Toten ihres Herzens auferstehen werden zum Gericht. Cornelius denkt wieder mal betrübt, ja, ja, ich bin auch dabei, denn ehe ich den Herrn erkannte, habe ich, vergiss doch nicht, mein Freund, wer bereut, wer sich umgewendet hat mit ganzem Herzen, mit vollem Sinn, da spricht und sprach schon der Erlöser in der alten Zeit. Wenn eure Sünde gleich blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden, wenn sie gleich ist wie Scharlach, so soll sie doch wie Wolle werden. Jesaja 1, 18. Das Gericht bedeutet Abrechnung für das, was jemand auf sich lud, ist aber abgerechnet worden, was für die toten Seelen erst nach dem Erwachen möglich ist, sodann folgt die Lehre, der die Bekehrung angeschlossen werden kann. Hernach bedeutet das Gericht die Aufrichtung, das gerade Richten, was krumm gewesen ist, das Gesicht als Erkenntnis wird gewendet. Denn hier gilt jene Freiheit um der Seele willen, wenn sie nach Gottes heimlicher Berührung Sehnsucht hat, ihr sehr empfundenes Todesleben abzulegen. »Darf ich unterbrechen?« fragt Cornelius. »Natürlich. Erkläre mir, wie ein totes Leben zu empfinden ist.« Tod ist Tod. Gewiss gibt's keinen Tod, in dem es nichts mehr gibt. Das widerspräche jeder Lehre unseres Herrn. Er sprach einmal mit mir vom ewigen Sein, das der Schöpfer selber ist und er, der liebe Herr, weil er selbst der Schöpfervater war, ist und bleibt. Jeder Mann, ob gläubig oder nicht, vom Lichte stammend oder aus der Finsternis, trägt die Lebendigkeit in sich. Da war ich froh und dankte ihm, weil ich es erkennen konnte. Erhielt man nun von Gott den Lebensfunken, so ist an sich der Tod doch ausgeschaltet. Wo er jedoch die Seele in die selbst gegrabene Grube legt und man es mit Tod bezeichnen muss, ist da die Empfindung trotzdem möglich. Das verstehe ich wieder nicht. Ist einer von den Punkten, der uns viel zu schaffen macht. Ich will dich einmal führen. Dabei spürt Johannes tief beseligt, dass ihn jemand führt, ein Ungesehener. Es ist die Schau des Geistes. Auch der Priester wird im Geist mit fortgeführt. Das Jenseits tut sich auf. Sie sehen eine Schar, die sich wie im Schlaf bewegt, wie man im Traum Verschiedenes tut. Und so wie traumhaft wird das Sein empfunden. Die Seelen sind an ihre Orte festgebannt. Nur im kleinen Umkreis gibt's ein Hin und Her, dass sie lebendig sind und dennoch tot. Manche sehen auch ihr Leibesgrab in der Materie, wie ihr Leib verwest. Das spüren sie an ihrer Seele. Vergeblich bäumen sie sich auf, aber da. Ab und zu fallen Strahlen in ihr Dunkeltal, wie wenn ein früher Sonnenstrahl im Schlaf den Menschen trifft. Manche wachen davon auf, andere schlafen einfach weiter. Wer sich erwecken lässt, Bis zur Erweckung kommen viele Gnadenstrahlen. Der hat schon seinen Führer neben sich, den die Seele nicht gleich sieht. Dabei wird sie langsam fortgebracht auf einer Ebene, weil das hinauf für sie beschwerlich ist. Allmählich kommen dann die Hügel, bis die Seele steigern lernt. Sie streift ihr Schlafempfinden ab und erkennt, um was es für sie geht. Sie sehen sich verwundert an, die drei im Turm. Johannes Augen strahlen, Nikodemus nickt bedächtig und Cornelius sagt ein Wort. Verstanden! Eine Schau kann vieles leichter klären. Dem lieben Herrn sei Dank, setzt er noch hinzu. Nun will er nicht mit seiner Bürde kommen, die ihn schon befallen hat. Vielleicht kommt morgen die Galeere, tröstet er sich selbst. Es lässt ihn aber keine Ruhe. Was ist mit Siananus geschehen, mit den Ruderern, die durchweg gläubig sind? Dass sie in einem Sturm gekentert wären, glaubt er nicht, auch nicht an Piraten, die durch die letzte Säuberungsaktion verringert wurden. Aber Rom, ob nicht doch der Maurius, trotz der Vorschau des Johannes? Am nächsten Abend bürdet er Johannes auf. Ich kann mir nicht mehr helfen, fängt er an. Selbst bei größter Widerwärtigkeit ist die Cornelia längstens überfällig. Ich teile deine Sorge nicht, weil sie nötig wäre. Dem Getreuen nehme ich nichts weg. Er soll dir alles selbst berichten. Er hatte große Sorge, als ihm ein besonderer Befehl des Kaisers zugegangen war. Sogar Aurelius war das nicht recht und versuchte, es dem Kaiser auszureden. Der blieb diesmal stur und sagte heftig, »Was ich befohlen habe, wird nicht geändert. Wehe dem Senat, wenn er zuwider handelt.« Bloß hatte er es nicht so arg gemeint. Gestern sah ich die Cornelia voll besegelt und mit vollen Rudern ostwärts hinter Kreta. Morgen oder übermorgen läuft das Schiff im Hafen ein. Zufrieden? Statt jeder Antwort fällt der Römer wieder mal Johannes um den Hals. Er eilt zum Fensterlug, als ob er jetzt das Schiff schon sehen könnte und kehrt zum Tisch zurück, an dem Johannes ruhig sitzen blieb. Dem Herrn sei Dank, auch dir, Jünger Jesu, du hast mich durch die Schau von großer Last befreit. Etwa weißt du das doch nicht genau, was bei uns alles möglich ist in Rom. Die Cornelia ist ein gutes Schiff. Der Kaiser kann sie requirieren, ist schon mit anderen geschehen und nicht nur jetzt. Mein Kapitän und meine Leute hätten mir sehr leid getan, hätte man auf der Cornelia ein anderes Banner aufgezogen, du verstehst. Durchaus. Wohl. Ich war noch nicht in Rom, habe dennoch viel gehört. Im Beisein unseres Meisters haben Römer dies und jenes ihn gefragt, um, wie du, das Herz sich zu erleichtern. Das geschah, wenn es keine Horcher gab. Sieh, deine Sorge wäre ohne himmlische Regie berechtigt. Hier griff Gott höchst persönlich ein. Freilich, es gibt nichts, wo nicht seine Hände walten. Oft bedeckt, dient das Zugedeckte zu des Menschen Seelenheil. Warte ab, du kannst nun ganz beruhigt sein. Bin ich schon, allein das wieder mit dem höchst persönlich. Ach, Johannes, das ist zu viel der Gnade, die der Herr mir angedeihen lässt. Nicht dir allein, denke an die Leute auf dem Schiff. Ja, die gehören allesamt dazu, denen gilt die gleiche Gnade, und das freut mich sehr. Cornelius stürmt davon, sein Herz läuft über. In der Einsamkeit am Strand werden seine Augen nass, da steigt sein Dank zu Gott empor. 2 Tage später, der Mittag naht, kommen Melder zum Tribun. Ein Schiff in Sicht. Die Patmos-Mannschaft und die Fischer waren auch besorgt, ob die Cornelia wiederkäme. Einer mit sehr scharfen Augen erkennt die Galeeren an dem besonders guten Bau. Am Banner und dem Helm auf des Mastes Spitze. Sie ist's! Cornelius erkennt sein Schiff, das näher kommt. Die Sklaven strengen sich sehr an. Man wird erfahren, warum sie dieses tun. Wer kann, der läuft herzu. 2 Fischer beeilen sich zu ihrem nahen Ort und holen eine große Reuse voll der besten Fische, die sie zwischen Nacht und Morgen fingen. Alle werden auf das Herzlichste begrüßt. Manchen Sklaven wird die Hand gedrückt. Cornelius begrüßt sogar jeden Einzelnen. »Ihr seht müde aus«, sagt er zur gesamten Mannschaft. »Gleich wird für euch gesorgt.« Scobatus gibt er den Befehl, die Leute zur Traverne, die Ruderer zu den Baracken hinterm Turm, lass sie verpflegen. Scobatus grüßt militärisch. Ihm ist's eine Ehre, dem Tribun zu dienen, ganz gleich, um was es geht. »Erst wollen wir uns stärken«, bestimmt Cornelius. Der Kapitän Johannes Nikodemus und die Kargen setzen sich in das Triclinium. Der Wirt hat Leute angelernt und so dauert es nicht lang, wird die Mahlzeit aufgetragen. »Wirst vieles zu berichten haben«, Cornelius neigt sich Siananus zu. »Lass dir Zeit, wenn nicht heute, so doch morgen. Ich warte gern.« »Ich stehe dir sofort zur Verfügung. Kronias, Scobatus und dein Decurio sollen auch mithören. Man weiß nicht, ob sie die Kunde einmal brauchen.« »Gewiss, Joannus und Nikodemus sowieso.« Es geht auf den Abend zu, als man sich im Turm versammelt. 2 Legionäre wachen unten an der Tür. Es ist eben Heeressitte, Vorgesetzte zu bewachen, auch wenn's hier keine Lumpen gibt, erst recht, wenn sich Obere geheim beraten. Der Wirt schickt frisches Brot und Wein, der Tribun zügelt seine Ungeduld. Was wird er alles hören? »Rede frank und frei«, fordert er Siananus besonders freundlich auf. »Du kannst dir gar nicht denken, welche Steine mir vom Herzen fielen, als ich das Schiff in gutem Zustand sah. Joannus hat meine Steine poltern hören«, lacht der Römer. Man stimmt heiter zu. Jener sagt, »Es waren schwere Steine, nun sind sie fortgerollt.« Siananus nickt ein paar Mal und berichtet seine Odyssee. »Ich ging erst zu Aurelius. Er hörte ruhig zu und sagte nur, vom Maurius war nichts anderes zu erwarten. Dass aber auch ein Pretias dahinter steckt, das ist. Allerdings, er ist überschuldet. Hat sogar sein Haus verwettet. Wann wird Maurius kommen?« »Nicht bald«, klärte ich ihn auf, »der spielt den Großen. hat sich ausgespielt, rief Aurelius. Er ging gleich zum Kaiser. Dieser war sehr aufgebracht, wie mir Aurelius verriet. Rom hat Quirinius viel zu danken, sein Neffe, der Tribun, geht ganz in dessen Stapfen, sprach der Kaiser. Getreue gibt es wenige, ich muß sie stützen. Er gebot, den Maurius etwas hinzuhalten. Da sah Joannus, und wie die Galeeren eingelaufen wären, fast ganz zerstört, und die zwei Buben kämen auf ein Eiland. Siannanus sieht den Jünger an, der ist ein echter Seher, muß er denken. Dann ist das zu sagen überflüssig, hast du mehr gesehen? Das schon, aber nicht erzählt. Du solltest deine Freude haben, das Geschehene zu berichten, sagt Johannes. Ja, das will ich tun. Siannanus trinkt erst einen Becher Wein. Der Kaiser hat mich bestens aufgenommen, aber sein Befehl, ihr werdet staunen. Er gab mir für Cornelius eine Rolle mit, was drin steht, hat er mit Aurelius und mir besprochen. Ein extra Dank und Patmos soll auf Lebenszeit dein eigen sein. Jedenfalls besteht für unsere Friedensinsel keinerlei Gefahr, selbst wenn wieder mal ein anderer Maurius käme. Der Hafenmeister hatte die Cornelia zum nächsten Tag zur Abfahrt freigegeben. Da kam eine Order. Leider eine falsche. Ein dritter Drahtzieher hatte sie gefälscht. Man nahm mir die Hälfte meiner Rudersklaven weg und 10 Leute. Ich war wie erschlagen. So konnte ich unmöglich reisen. Der Hafenmeister roch die Lunte und bereits nach Stunden deckte er die Sache auf, die er schleunigst an Aurelius melden ließ, der wiederum zum Kaiser ging. Und der Jammer meiner Leute, zum Glück waren sie noch innerhalb des Hafens, ich bekam sie sofort wieder. Wie freuten sich da alle! Jeder tat sein Bestes, was zuerst sehr schwierig war. Ich musste nunmehr warten, bis Maurius eingetroffen sei. Mir war es recht, man konnte sich erholen und ich besuchte meine Freunde. Der Prätias saß schon hinter Gittern. Nachdem Maurius eingetroffen war, erhielt ich eine neue Order, die mich beinahe umgeworfen hätte. Ich sollte die Verbrecher auf das Eiland bringen. Ich war noch niemals außerhalb des Säulentores, hatte also keine Ahnung, wohin ich hätte steuern müssen. Man stellte mir den Mann zur Seite, der das Eiland einst entdeckte, in dem großen Meer, von dessen Ende man bis jetzt noch nichts gesehen hat. Jedoch nun die Verbrecher. Ausgerechnet ich sollte sie bewachen. Die Cornelia hat kein sicheres Gelass, wo man diese Ding festmachen kann. Eine Rolle wurde mir mit dem Befehl gereicht, sie erst zu lesen, wenn das Schiff Anfahrt gefunden hätte. Na, gut sterben, dachte ich. Maurius und Prätias wurden schwer gekettet angeliefert, damit sie nicht gefährlich wurden. Sie hatten mich sogar besudelt. Schloss ich ihre Ketten im Laderaum an die eisernen Haken an, wo man auch die Waren sichert. An sich taten sie mir leid. Keine Hände, keine Füße frei zu haben, bloß, dass sie eben essen konnten. Ich ließ ihnen etwas Stroh zum Lager bringen, wenn auch Verbrecher, sie sind Menschen. Der Kaiser schrieb, ihr könnt es selber lesen. Zu mir allein hätte er Vertrauen, die zwei zum Verbannungsort zu bringen. Es wäre ja nicht ausgemacht, dass Pretias keine Hintermänner hätte, die die beiden irgendwo in Sicherheit leicht bringen könnten. Doch es wäre bitter nötig, solche Elemente sich vom Hals zu schaffen. Er hatte recht, unser oberster Regent. Hinterm Säulentor zeigte sich das Meer fernab wie ein Gewölbe, und dabei segelten wir bereits 4 volle Tage. Mein Beimann wusste gut Bescheid. Wir mussten nur erst lange suchen. Es gab eine Reihe kleiner Inseln, alle weit voneinander ab. Manche sahen freundlich aus. Es wuchsen Palmen dort und als wären einige bewohnt, doch wir schifften dran vorbei. Endlich fanden wir die richtige. Erst ging mein Beimann, ich und einer meiner besten Leute an das Land und durchquerten es, soweit in Kürze möglich war. Nirgend fanden wir die Spur von Menschen oder Tieren. Es gab Sand und verwittertes Geklüft, einige verkrüppelte Palmen, was darauf schließen ließ, dass es wenig gutes Wasser gab. Es sah trostlos aus. Da gehen sie zugrunde, dachte ich. Das hat Joannus berichtet, fällt Cornelius ein. Fast betroffen sieht Sejanus den Jünger an. Ich weiß, sagt er verhalten, ich brauche mich nicht zu verwundern, du bist ein Seher Gottes, ein ganz echter. Aber dass die Schau auch bis ins weltlich Kleinste reicht, oh, das hätte ich doch nie gedacht und so genau. Wir fanden bloß ein Wasserloch, sehr seicht und scheinbar nicht sehr rein. Es war eine völlig leere Insel. Mir taten beide bitter leid. Doch konnten sie für uns zu jeder Zeit gefährlich werden und für den Thron, obwohl das ebenfalls. Sejanus räusperte sich. Man weiß auch so, was er sagen wollte. Ich bot die gesamte Mannschaft auf. Bewaffnet, und wir brachten die Verbannten mit den Ketten an das Land. Sie zu lösen war für sie sehr schmerzlich. Sie waren durch die Wunden und durch die lange Fahrt bewegungslos gewesen, taumelig. Das nutzten wir und eilten auf das Schiff zurück, nahmen auch die Ketten mit. Bis sich beide recht besinnen konnten, hatten wir schon abgesetzt. Das ist hart, sagt Nikodemus. Leider kann man sich vor solchen Argen gar nicht anders schützen. Ein Tod, wie Aurelius es wollte, wäre für sie gnadenvoll gewesen, setzt Cornelius hinzu. Ihr habt alle recht, sagt Johannes. Der Leib vergeht, ob langsam oder schnell, ob bei einem Kaiser oder Bettelmann. Maurius hatte Sklaven schlecht behandelt, Pretias ebenfalls. Von der hohen Warte aus gesehen ist es gut, dass sie ihre Schuld auf Erden büßen können. Es dauert aber nur paar Monde, da vergehen sie. Ihre Pein wird ihnen angerechnet, dass ihre Seelen drüben die Erleichterung erfahren werden. Das ist für ihre Ewigkeit unendlich besser, als brauchten sie um ihrer vielen Bosheit willen weniger zu leiden. Gott rechnet stets gerecht. Hätte ich Sejanus nicht fortgeschickt, dann wäre das Regime bereits gestürzt. Es klingt hart, was der Seher sagt. Er zeigt auf Cornelius. Dir würde das, was die zwei gerecht ertragen müssen, nichts bleibt von der Friedensinsel übrig. Von mir selbst will ich nicht reden, aber Gott hat mich hierher geführt. Ich soll ein zweites Werk vollenden, in Klammer Apokalypse. Belaste deine Seele nicht, es ist Gottes Führung. Wenn für uns Menschen oftmals schwer verständlich, wir sind in seiner Hand und so mag zu jeder Zeit sein Wille walten. Das bekennen alle gern. Warum dauerte die Rückfahrt noch so lang? Fragt Cornelius. Warst du schon außerhalb des Säulentores? Mit einer Flotte noch unter dem Kyrin. Überdies, die Cornelia war sein Führerschiff, darum ist sie extra fest und gut gebaut. Vor seinem Ende übergab er mir, von Rom gesiegelt, das Eigentumsrecht an der Galeere, und ich sollte sie nach meinem Namen nennen. Dann weißt du ungefähr, sagt Siananus, wie schwer es sich da schiffen lässt. 2 Tage lag die Inselkette hinter uns, da kam ein widerlicher Wind und hoher Wellengang, der sich vor Iberien erst brach. Ein uns begegnendes Schiff nahm den Beimann mit nach Rom. Ich steuerte Kreta an. Wir waren nicht mehr ganz intakt. Wasser, Wein und Nahrung waren knapp geworden. In Tirus nahm ich Waren auf. Der Laderaum ist voll. Für Joannus habe ich gewisslich eine Freude. Es war der 3. Tag. Am andern Morgen wollte ich zurück, sehnte mich nach unserer Insel. Ich ging gerade durch den Hafen, da redete mich der Hafenmeister an. Jemand sucht ein Schiff nach Patmos. Wer will denn mit? Mir kam es nicht gelegen, man weiß doch nie. Niemand. Eine Botschaft an einen. Ja, warte. Joses oder ähnlich hieß er. Sieh, wieder sucht der Bote. Wir winkten ihn herzu. Er vergewisserte sich, ob seine Botschaft nicht in falsche Hände käme, dann übergab er mir ein Siegelschreiben. Von einer Frau aus Kapernaum. Ich wusste gleich Bescheid. Heißt sie Maria? Du kennst die Frau? Verwunderte sich der Mann. Wenn sie es ist, sagte ich. Sie war auf Patmos zu Besuch. Der Empfänger heißt Joannus, galiläisch Johannes, wenn es dich beruhigen kann. Glaubst du auch an? Ein vorsichtiger Blick traf den Hafner, der schon weiterging. An den Heiland Jesu? Vollendete ich die Frage. Seine Augen strahlten auf. Sage dem Johannes, ich bin Thomas, war bei Maria. Es geht ihr leider gar nicht gut, sie ist sehr zart geworden. Allein die Leute von Kapernaum und anderwärts dienen ihr mit Freuden. Es ist ebenso. Thomas seufzte tief. Ihr Herz hat alles mitgelitten, was dem Herrn geschehen war. Sie sehnt sich heim und ich auch. Wir Jünger sollen aber erst noch wirken. Wo sind die anderen Apostel? Fragte ich. Wir haben uns getrennt, doch treffen wir, wo immer möglich, oft zusammen. Einer hatte uns verfolgt und ließ einen steinigen, hätte aber ein Gesicht gehabt und sich völlig umgewandelt, Wir trauen ihm noch nicht, zumal er Juden, Römer ist. Was bedeutet das? Forschte ich ihn aus. Er ist ein jüdischer Schriftgelehrter, ein grundgescheiter Mann. Auf irgendeine Weise erlangte er die römische Staatsbürgerschaft, was ihm gut zustatten kommt, sagte Thomas. Er hieß Saul, nun nennt er sich auf Römisch Paulus. Er kann etwas, zugegeben. Er fürchtet niemand und gründete bereits Gemeinden, wenn man ihm nur völlig trauen könnte. Mit unserem Petrus hat er Differenzen. Ist nicht abzusehen, wer das Bessere von beiden hat. Ich halte mich heraus. Sage bloß, was ich erlebte, was mein Herr und Gott getan. Daran tust du recht, sagte ich. Joannus sieht, was es mit Paulus auf sich hat. Es wäre gut, sprach Thomas. Ich hatte diesen Jünger gleich ins Herz geschlossen. Er sah zwar einfach aus, aber sein Gesicht, die Augen sagten mir, was Gutes in ihm steckt. Ich bat den Hafenmeister, er möge Thomas, ich verriet den Namen nicht, so gut als möglich helfen, darauf dieser. Er hatte sich hereingeschlichen, und du weißt, dass das verboten ist. Wollte ich ihn fangen, war er jedes Mal entwischt. Ich wurde wütend. Nun, wenn du für ihn sprichst, mag er unbehelligt bleiben. Thomas konnte gehen. Ich gab ihm Geld, und er bedankte sich dafür. Siananus wendet sich Johannes zu. So, hier ist das dicke Schreiben. Hoffentlich steht nur Gutes drin, außer dem, was ich von Thomas hörte. Maria krank und das vom ominösen Paulus. Johannes ist bedrückt. Und man teilt mit ihm die Sorge. Maria ist zu zart, sagt Cornelius. Könnte man sie richtig pflegen, soll ich sie nicht doch nach Patmos holen? Johannes denkt ein Weilchen nach und schüttelt dann den Kopf. Sie wird nie heimisch. Sie fühlt sich an das Land gebunden, in dem der Herr, den sie für die Welt gebären durfte, so große Wunder tat, gelehrt, gelitten hat und seine Herrlichkeiten offenbarte. Es ist ihr sozusagen heilig, um des Meisters willen. Bei Kapernaum hat der Herr besonders viel getan. Der Geist kennt das ewige Beisammensein. Das sind weltlich kurze Zeiten kein Begriff. Nun möchte ich erst lesen, auch ist es spät geworden. Siananus ist sehr müde, Nikodemus ebenfalls. Er geht in seinen Nebenraum, den Cornelius durch eine Wand für ihn geschaffen hatte. Hier kann er ruhen, während Johannes oft noch schreibt beim Licht der kleinen Lampen. Es sind viele Seiten, und Johannes merkt, wie viel Mühe es Maria machte, alles zu Papier zu bringen. Ungeschickt war sie im Schreiben nicht. In der Tempelschule hat sie allerlei gelernt. Jetzt ist zu sehen, dass die Hand gezittert hat, teils aus Schwäche, teils, weil ihr der Bericht das Herz beschwerte. Sie teilt mit, dass der Hass gegen Jesu absolut nicht abgeklungen wäre. Hanna sei gestorben, Kaiphas umnachtet, doch andere seien wie die Hunde hinter ihnen her. Hingegen wären alle Lieben treu und brav, hülfen sich auf jede Weise, versteckten auch die Jünger, und es sähe danach aus, dass sie mehr ins Ausland gehen müssten. In Jerusalem, der Hochburg der Verfolgung, habe man ein Zeichen sich erdacht, damit kein Verräter in die kleine Herde schleichen könne. Wenn man sich begegne, frage man nach Fischen. Das wäre jetzt das Losungswort. Auch anderwärts hätte man es aufgenommen und hätte sich bewährt. Sie selbst fühle sich ganz wohl, schreibt sie zur Beruhigung. Nur hatte Thomas ausgeplaudert, wie es um Maria steht. Und Johannes sieht beim Lesen manches Bild. Ja, schwach wäre sie geworden, gern hätte sie noch einmal den vom Herrn gegebenen Sohn besucht, manche andere auch. Ihr Herz wäre stets bei allen Treuen. Paulus habe sie einmal gesehen, er wäre lieb zu ihr gewesen. Sein Äußeres wäre wenig imponierend, nur die Augen hätten einen starken Glanz. Man müsse eben warten, ob und wie er sich bewährt. Kürzlich hätte er am Merum öffentlich gesprochen, ein paar Tage lang. Sie sei mit Freunden dort gewesen. Seine Rede sei gewaltig und mahnend gut. Man könne wohl Vertrauen zu ihm haben. Die Steinigung des Stephanus und die Verfolgung anderer, von ihm durchgeführt, hindere manche Freunde, ihm zu vertrauen. Johannes wüsste ja, wie manch verstocktes Herz der Herr durch seine strenge Güte umgewandelt hätte. So etwa ungefähr, freilich keineswegs so hoheitsvoll, habe Paulus auch gewirkt. Sie selber hofft, er möge noch ein großer Zeuge werden. Sie schließt mit vielen Fragen, wie es ihm, Johannes, Nikodemus, Cornelius, dem besten aller Römer, ginge. Niemand lässt sie aus, und die Piraten wären sicher alle Jesu Freunde, schreibt sie wörtlich. Dass alle auf der Insel bleiben könnten und keinem je ein Leid geschehe, wünscht sie mit liebem Gruß. Liebevoll ist sie auf alles eingegangen. Die Zeilen atmen Mütterlichkeit, doch auch Bangnis aus. Letzteres berechtigt. Ja, denkt Johannes, was hätte Maurius erreichen können? Zieht der Verfolgungswahn noch weitere Kreise, was dann? Könnte nicht das Werk des Meisters dadurch untergehen? Nein, spricht eine Stimme und ist wie eine Hand, die sich auf das Haupt des Jüngers legt. Du weißt, mein Sohn, ich war bloß der Menschen wegen wie ein Mensch zur Welt gekommen. Ich bin, was mein Thomas sprach, Herr und Gott in Ewigkeit. Meine Himmelslehre habe ich aus meiner Schöpfermacht und Herrlichkeit herausgehoben, zur Offenbarung freigegeben. Wer es erkennt, den kann die Finsternis nicht schrecken, obwohl mancherlei geschieht, wo ihr wohl denken mögt, warum, o Gott, warum? Frage nie nach dem Warum, merke auf und sei mein Seher für die letzte Zeit. Jenem, den ihr Paulus nennt, bin ich selbst begegnet. In Klammer Apostelgeschichte 9. Und er erkannte mich, Er wird bis zu seinem Tode für die Wahrheit zeugen. Als du mit Petrus im Gefängnis warst, in Klammer Apostelgeschichte 4, habt ihr nicht geschwiegen, meine Hand führte euch heraus, denn viel Volks stand hinter euch. Petrus durfte fliehen, seine Zeit ist noch nicht da, in Klammer Märtyrertod. Dich setzte ich zu anderm ein. Ich führte es, dass man dich verfolgte und wiederfing, um dich zu bannen. Nicht von ungefähr, dass Cornelius dich rettete. Hier sollst du noch das Letzte für die Menschen sehen, das erst viel später zu erkennen ist. Bedingt im Ablauf der Materie, ich sprach, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte nicht. Matthäus 24, 35. Der Himmel, den ihr sehet, bedeutet für euch das Reich. Das ist bedingt der Fall, weil er meiner Hände Arbeit ist. Was der Mensch sich denkt, ist ihm hoch erhaben, wie das Firmament sich wölbt. Das ist der Himmel, der vergeht. Die Erde, nie mein Erdreich, jenes heilig dritte Element, ist das, an dem der Mensch sich fest zu klammern weiß und ist vergänglich, wie des Menschen Leib vergeht. Sei getrost, mein Seher, und lehre sie, die dir gegeben sind. Gottes Hände wirken überall. Gottes Wort bleibt ewiglich bestehen. Der Morgen dämmert schon, still legt sich Johannes nieder, still ist seine Seele, still sind Dank und sein Gelübde.